MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Matthias Brandt heute mit der 13. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Als Kago, als Angehöriger einer Volksgruppe außerhalb der Gesellschaft, ist Honsa nicht frei und wird es niemals werden. Er bittet vergeblich Karl, ihn aus dem Auftrag, ihn nach Laredo zu bringen, zu entlassen, was dieser ihm aber verweigert. Am nächsten Morgen ist der Tod aufgespießt auf dem Zaun des Geheges des Greifs. Angelita ist verzweifelt. Honsa wird auf dem Friedhof der Totenstadt begraben.
Heftige Schauer durchliefen Angelitas Körper, ihren schmalen, beinahe noch kindlichen Körper, mager vom Unterwegssein und von den Sorgen. Karl drückte sie kurz an sich. Sie sagte mit schüchternem, traurigem Blick: »Ich fühle mich wie Brot, das ins Wasser gefallen ist.« Die Knechte hatten sich nach getaner Arbeit sofort auf den Heimweg gemacht. Die Schaufeln hatten sie zurückgelassen mit den Worten: »Wir werden sie bestimmt bald wieder brauchen.« Der bleierne Himmel ließ einige Schneeflocken herabfallen. Jeronimo freute sich. Er sagte: »Ich höre, wie die Flocken sich in der Luft berühren.« Für Karl war es ein gänzlich lautloses Wunder und ein bedrohliches noch dazu. Wenn der Schneefall zunahm, entstanden neue Schwierigkeiten. Und während Angelita nach dem Zügel des Maultiers griff und vorausging, schloss Karl seinen Mantel fester und schob die Hände in die Taschen, weil ihn fror. Erneut empfand er die Schwere der Gebirgsluft. Ein kalter Schauer rieselte ihm das Rückgrat hinunter, als er sich bewusst machte, dass noch immer nicht absehbar war, was endlich aus dem allen werden sollte. Er sagte bei sich: »Ich glaube, ich habe das unterschätzt. Ich hätte das besser überlegen müssen.« Das Grübeln ließ seine Schritte nochmals langsamer werden. Angelita und der Junge gingen voraus, ebenfalls mit ihren Ängsten beschäftigt. Beide blickten mehr als einmal mit unruhigen Augen hinauf zu der grauen Stadtmasse, die finster und leblos wie aus Blei sich vor ihnen auftürmte. Die Schäfte von Karls ausgeleierten Stiefeln streiften beim Gehen aneinander. Sporadisch rief eine über der Stadt kreisende Dohle, sonst herrschte Stille. Das fiel Karl aber erst auf, als Wagenrattern und Hufschlagen dünn an seine Ohren drang. So sehr er seine Augen anstrengte, er konnte zunächst nichts erkennen. Dann sah er ganz oben in dem schwermütigen Sud, hinter der immer wassertriefenden Felsnase, wo der auf das Tor zuführende, gemauerte Schlund begann, Honsas Wagen mit zwei vorgespannten Maultieren aus dem Dunst hervorkommen. Der Grauschimmel war hinten an den Wagen angebunden. Rasch näherte sich das Gespann mit lauter werdendem Rattern der Räder und Klappern der Hufe. Jeronimo rief: »Sie hat unser Maultier vorgespannt. Es wundert mich, dass es so gut zieht. Hinten auf dem Wagen, ich glaube, das ist der Greif.« »Mit Sie«, meinte er Hitler Quetzal. Das erkannte Karl, als der Wagen herangekommen war. In Honsas Fuhrmannsmantel gehüllt, seinen Hut auf dem Kopf, brachte Hitler Quetzal den Wagen zum Stehen. Honsas Kleidungsstücke legte sie ab, und noch während sie damit beschäftigt war, sagte sie: »Ihr verschwindet besser. Der Meister ist zum Amtmann gegangen. Er will Maßnahmen erwirken. Viel Mühe wird ihn das nicht kosten.« Hinten auf der Wagenfläche reckte sich der Greif zur vollen Größe. Seine Federn raschelten. Er sah sich bedächtig blinzelnd um. Für alle wahrnehmbar blieben seine Augen an Jeronimo hängen. Man sah, wie viel es dem Jungen bedeutete. Dann stieß der Greif einen Schrei aus, den schaurigsten Schrei, den Sterbliche je vernommen haben. Und sofort leerte sich der Himmel von allem dort befindlichen Federvieh. »Macht rasch!« Hitler Quetzal sprang vom Bock. An den Spitzen ihres glänzend schwarzen Haares hatten sich Feuchtigkeitsperlen angesetzt. Daran erkannte man, wie kalt es war. Sie wandte sich an Angelita und redete leise auf sie ein. Angelita hörte zu, zwischendurch nickte sie mit dem Kopf, mechanisch wie ein Pferd beim Gehen. Sie war blasser geworden. Nochmals schmäler, dieser Eindruck der Schmalheit ging von den Lippen aus, die sich nur zweimal kurz öffneten, während Zitlakezahl mit ihr sprach. Karl stand erschöpft neben der Straße. Ein paar Schneeflocken verfingen sich in seinem Bart. Er beschloss, bei nächster Gelegenheit einen Schluck vom Laudanum zu nehmen. Darauf waren seine Gedanken gerichtet, während er ins Flockengestöber blickte. Doch in einem neuerlichen Moment der Selbstprüfung verwarf er den Wunsch und plötzlich fühlte er sich ausgesetzt, verloren. Seit seiner Ankunft in der toten Stadt besaß er wahrhaftig nichts mehr, worauf er besonders stolz hätte sein können. Den Fuhrmannsmantel und Honsas Hut trug nun Angelita. Das brachte Karl zu Bewusstsein, dass er für einige Zeit weggetreten gewesen war. Geronimo hatte den Grauschimmel losgebunden. Alle agierten. Ihm selbst saß ein Gefühl quälender Hilflosigkeit im Herzen. Er, der in seinem Leben etwas zu gelten gewohnt war, er, der Macht besessen hatte wie sonst niemand, empfand nur Erschöpfung. Mit dem rechten Ärmel wischte er sich über die Stirn. Im Versuch eines Aufbäumens sagte er zu Zitlakezahl: »Ich habe mit dem Wirt noch eine Rechnung offen.« »Wollen Sie so enden wie er?« Sie bewegte den Kopf in Richtung des frischen Grabes, ohne hinzublicken. »Die werden Sie abknallen wie einen Hund.« »Ich habe gelernt, mich zu wehren.« »Nein, Ihre Zeit ist vorbei, Senior. Und Sie wissen es. Also, beeilt euch.« »Und Sie? Was wird aus Ihnen?« »Ich bleibe hier.« Ein letztes Mal musterte sie ihn mit einer gewissen Geringschätzung. Dann lachte sie, als stoße sie das Lachen weit von sich, gerade so, als wolle sie es loswerden. »Wenn ich mich euch anschließe, wird der Meister uns verfolgen. Dann kommt ihr nicht weit.« Sie sah ihn an, der Blick kam aus großer Ferne, von dort her, wo sie aufgewachsen war. Karl fühlte sich klein in diesem Blick. Die Frau sagte: »Also los! Man muss bei Zeiten davonreiten, ehe es zu spät ist.« Es war nicht eben schwer, sich zu vergegenwärtigen, eine wie schmutzige Angelegenheit es ist, wenn man versucht, Blut mit Blut abzuwaschen. Wieder blickte Karl mit unruhigen Augen hinauf zur Stadt, die hochgelegen war, aber nicht zum Höhepunkt taugte einer wie auch immer gearteten Lebensbahn. Im nächsten Moment hatte er seine Entscheidung getroffen. Er straffte den Körper und verlangte von Geronimo, dass er am Grauschimmel die Steigbügel richte. »Am Grauschimmel, Senior? Sie sind ein alter Mann. Sie sollten auf dem Wagen fahren.« Karl schnauzte ihn an. »Richte die Riemen, verdammt! Ich sag's kein weiteres Mal. Und dann hilf mir aufs Pferd.« Den Befehl ausführend kommentierte Geronimo sein Tun auffallend wortreich. So sehr hatte ihn Karls scharfer Ton erschreckt. Er führte das Pferd zu einem Stein, über den Karl ziemlich unelegant, aber dann beim zweiten Versuch in den Sattel gelangte. Karl konnte den scharfen Geruch des Tieres riechen und die Ausdünstungen des Lederzeugs, das im Austausch stand mit der feuchten, kalten Luft. Geronimo indes schaute zum verbliebenen Maultier hinüber und rieb sich die rechte Schulter, wobei er kurz das Gesicht verzog. Bei Karls erstem Aufstiegsversuch hatte er einen Schlag mit dem Stiefel abbekommen. Besonders euphorisch sah der Junge nicht aus. Die Zeit verging auch hier. Und während die Zeit vergangen war, hatte von den Zinnen der Stadt jemand nach ihnen ausgeschaut. Dort oben entstand Rufen. Und wie Karl hinsah, sagte Geronimo: »Ich fürchte mich.« Zitlakezahl sagte: »Viel Glück.« Karl drückte seine Knie an die Sattelblätter. Auf dem Bock des Wagens band Angelita den Hut, wobei sie den Ausdruck der Verwunderung behielt. So eine seltsame Verwunderung, bei der nicht klar war, aus welcher Tiefe sie kam. Verzweiflung oder dem Talent zum Beharren. »Es geht mich nichts an, Senorita«, richtete Karl nochmals das Wort an Zitlakezahl. Sie ließ ihn nicht ausreden. »Das stimmt, Senior, es geht Sie tatsächlich nichts an. Und es wird auch nicht besser durch Reden. Ich bin wohl die Einzige hier, die ihre Münzen nicht nur des Wertes wegen anschaut. Also viel Glück. Bevor Karl erfasste, was geschah, stieß Zitlakezal einen scharfen Pfiff aus. Es folgte das kratzende Geräusch der Krallen und Klauen auf dem Bretterboden des Wagens. Der Greif sprang herunter auf die beschneite, matschige Straße. Zitlakezal machte eine kurze Geste, und das Tier, in dem Honsas Traum greifbare Form angenommen hatte, ging voraus zu einem Pfad, der von der Straße in die Abraumhalden führte, höher hinauf in die Berge. Zitlakezal drehte sich noch einmal her. »Der Meister muss sich entscheiden, und da wird er den Greif verfolgen, nicht euch.« »Wir sind Ihnen Dank schuldig. Niemand schuldet mir etwas. Leben Sie wohl, ich danke Ihnen.« Sie schien es nicht mehr zu hören, sie sah ihn ziemlich gleichgültig an und unter wachsamen Blicken zur Stadt folgte sie dem Greif, der hoch aufgerichtet voranschritt. Durch das Stolzieren der Vorderbeine und das gelassene Schlurfen der Hinterbeine entbehrte der Moment nicht einer gewissen Erhabenheit. Zitlakezal schritt leicht aus, obwohl sie, wie Karl bemerkte, nur ihr grobes Alltagskleid trug, barfuß im leichten Schneefall. Alles war da. Das ganze Leben war da mit seinem Schmutz, seiner Niedertracht und seiner Größe. »Vamos«, rief Karl. Er gab das Zeichen zum Aufbruch, das Angelita sogleich weitergab an die Maultiere. Das Gefälle machte es den anziehenden Tieren leicht, und so kam es, dass sie sich rasch von der toten Stadt entfernten. Die Tiere hatten Dampf vor den Nüstern. Auch Karls Geister rührten sich, er spürte, wie er aus etwas heraustrat und wie etwas in ihn hineintrat. Er spürte ein anderes Leben und gab dem Pferd einen Stüber. Im Vorbeireiten sah er auf dem Friedhof eine Dohle, die nicht gezögert hatte, ihre Rechte ehestmöglich in Anspruch zu nehmen. Aufgeplustert saß sie auf dem neu hinzugekommenen Holzkreuz. Der Greif und Zitlakezal hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich Höhe gewonnen. In dem kahlen, erodierten Hang waren sie gut sichtbar, ohne Aussicht auf Schutz. Von der Stadt her ertönte das Bimmeln einer Glocke. Dort, wo sie vor etlichen, nicht gezählten Tagen heraufgekommen waren, hatte eine Mure die Straße verschüttet und eine Rückkehr nach Westen war nicht möglich, selbst wenn sie gewollt hätten. Auskunft, wohin sie das Gespann wenden solle, holte Angelita aber ohnehin nicht ein. Am Ende einer Senke lenkte sie es die Flanke einer Erhebung hinauf über unwegsame, im herabsinkenden Schnee liegende Schneisen, in Richtung eines Passes, den sie nach einer Viertelstunde erreichten. Dort drehte Karl sich um, aber das Felsennest war verschwunden und kam auch später nicht mehr in Sicht, vielleicht weil Wolken sich um die Berge lagerten, egal. Über das rasche Verschwinden der toten Stadt gab sich Karl ebenso wenig eine Erklärung wie darüber, dass ihm das Reiten überraschend leicht fiel. Da die Straße nicht sonderlich steil war, man hätte sie auch mit Kanonen passieren können, kamen sie rasch voran. Karl wendete wenig Aufmerksamkeit auf das Reiten. Der Grauschimmel war ausgeruht und man merkte, dass es ihm behagte, an der frischen Luft zu sein. Das Tier ging in gleichmäßigem Schritt. Karl ließ sich tragen, gewiegt vom vertrauten Rhythmus und dem einlullenden Schlagen der Hufe. Es kam ihm merkwürdig vor, dass er noch vor wenigen Minuten gedacht hatte, er müsse mit dem Wirt etwas ausfechten. Es war immer der gleiche alte Mist, überall die gleiche Versuchung, sich in den Kampf zu verbeißen. Manchmal muss man davonreiten, ehe es zu spät ist. Da hatte Zitlakezal recht. In der Vergangenheit hatte Karl einige Male unter Beweis gestellt, dass er wusste, wann's reicht. Er versuchte, alles zusammenzufassen, was zu seinem Rücktritt geführt hatte. Enttäuschungen huschten durch sein Gedächtnis, die vielen Reisen, die seine Gesundheit ruiniert, die vielen Kriege, die seine Nerven aufgerieben hatten. Er sah seinen Lebensweg, der sich von einem Krieg zum anderen schlängelte, von einem Friedensvertrag zum anderen, von einem Vertrauensbruch zum anderen. Und um wie viel besser war die Welt nach all der Mühe? Das fragte er sich zum wievielten Mal. Je öfter er einen Blick zurückwandte auf die seltsamen Ereignisse seines Lebens, desto größer wurde die Entfernung, die er empfand. War der Rückzug nach Juste der eigentliche Beginn seines Lebens oder der eigentliche Beginn seines Sterbens? War der Rückzug sein größter Fehler oder seine bedeutendste Tat? Zu Maria, seiner Schwester, hatte er gesagt, es sei Erschöpfung, weshalb er sich zurückziehe. Sie hatte erwidert, es sei Stolz. So oder so, man muss wissen, wann es genug ist. Und mit Sicherheit hatte er sich nicht nach Juste begeben, um sich vor dem Leben zu verkriechen, sondern um sich ihm zu stellen, um sich in eigener Person an Leib und Seele abzutasten und das Ertastete zu verwandeln in Wissen über sich selbst. Hat Karl es in jungen Jahren gelesen oder fantasiert er? Hat er es falsch verstanden? Ihm kommt vor, Bernhard von Clairvaux war's, der auf dem Sterbebett gesagt haben soll, fast alles Wissen, das nicht Wissen über uns selbst ist, geht am Wesentlichen vorbei. Dies alles durchzog flüchtig seine Gedanken, während er den Berg hinunterritt. In der ersten Zeit redeten sie so gut wie nichts. Einmal drehte Karl sich nach Jeronimo um und war erstaunt, wie verändert der Junge aussah. Ernst, ruhig, konzentriert. Den Abschluss des Häufleins bildend, spähte er umher ohne den geringsten Laut. Sonst hatte er ständig geredet, gefragt, kommentiert. Jetzt hatte er schmale Lippen. Und immer, wenn der Ruf eines Adlers ertönte, schauten sie alle in den Himmel. Es hätte niemanden gewundert, wenn dort der Greif geflogen wäre, mit Zitlakezal auf dem Rücken, die Arme um den gefiederten Hals geschlungen. Sie wurden ein ums andere Mal enttäuscht. Und noch lange hörten sie die Adlerschreie. Und je weiter sie sich von der toten Stadt entfernten, desto mehr bedauerte Karl, dass alles so gekommen war. Später sagte Jeronimo, er mache sich um Zitlakezal keine Sorgen. Karl widersprach, aber der Junge ließ sich nicht umstimmen. »Ich habe von Anfang an gewusst, es bringt nichts, einen Greif zähmen zu wollen. Man muss sich mit ihm befreunden, dann hat man den besten und stärksten Freund.« Als es Abend wurde, aßen sie rasch eine Kleinigkeit im Stehen. Anschließend schlug Jeronimo Feuer. Karl bewunderte den Jungen, dass er 20, 30 Versuche unternahm, ohne im geringsten die Geduld zu verlieren. Er setzte seine Bemühungen fort, versuchte und versuchte, bis die Späne brannten. Angelita befestigte zu beiden Seiten des Wagens die Laternen, deren schwache Lichter den Verlauf der Straße immerhin erahnbar machten. Jetzt würde es leichter fallen, den Vorsprung zu halten. Trotz der Dunkelheit spürten sie im Weiterfahren, dass es wärmer wurde, je tiefer sie kamen. Der Ausgang des Tals musste ganz in der Nähe sein. Schon erstaunlich, wie sehr sich im ganzen Körper das Gefühl verändert, wenn der Glaube an die Zukunft zurückkehrt. Die Nacht verbrachten sie in einem Eichenwald versteckt, hinter einer Geländekante, zu dritt auf der Ladefläche des Wagens, dessen Seitenwände den gröbsten Wind abhielten. Wolken jagten gehetzt am Mond vorbei, der Mond stand in einem eisigen Dunstkreis. Manchmal vernahm Karl ein Klappern, er wusste nicht, ob von einem Vogel oder von Zähnen. Einmal glaubte er, Angelita zu hören, die den Namen ihres Bruders rief, durchdringend, markerschütternd, als rüttle jemand am Wagen. Wenig später flüsterte ihm eine Stimme ins Ohr, »Wachen Sie auf, Senior!« Verwirrt öffnete Karl die Augen. Er sah in Angelitas erschöpftes, bläulich verschattetes Gesicht. Sie war unruhig und drängte zum Aufbruch, weil sie Angst hatte, sie würden verfolgt. Karl schob den rechten Arm unter der Seite hervor. Er lag jetzt auf dem Bauch, aber nur für einige Sekunden. Dann langte er zur Verkleidung des Wagens, neben der er geschlafen hatte, und zog sich in eine Sitzposition. Ein neuer Tag begann. Auch Jeronimo erwachte, er weinte, weil ihm der Arm eingeschlafen war. Andrenita half ihm beim Aufstehen und gemeinsam machten sie im Dunst zwischen den Eichen Sprünge und Verrenkungen. Sie fuchtelten wild, als ginge es um die Abwehr böser Geister. Karl sah den beiden vom Wagen aus zu. Geronimos Lippen waren blau-violett vor Kälte, so intensiv, dass man sich hätte Sorgen machen müssen, bei jedem anderen als einem Kind. Als sie weiterritten, stellten sie fest, wie sehr die Natur sich verändert hatte. Alles grün. Sie befanden sich zwischen üppigen Wiesen, Obstbäumen und Gemüseäckern. Die España Verde. Später warf Karl einen Blick zurück auf die unscharfen Konturen der Berge, in denen er die vergangenen Tage verbracht hatte. Diese Konturen sanken rasch zum Himmelsrand und verschwanden gegen Mittag im gleißenden Licht. So verflog der Schrecken der Nacht. Die Fahrt durch das wohlbebaute Land verlief friedlich. Von einer an der Straße stehenden Frau kauften sie einen Vorrat an Feigen und Melonen. Feigen so dunkel und länglich, dass man im ersten Moment glaubte, es seien tote Schwalben. Und nein, Karl dachte nicht den ganzen Tag an den Tod. Zwischendurch ja, aber nicht sehr stark. Am Abend kam es vor, dass Angelita neben dem Lagerfeuer saß und unausgesetzt auf den Hut ihres Bruders starrte. Dann redeten sie. Aber je länger sie ritten, desto gedankenloser wurde Karl. Es erstaunte ihn selbst, wie er so dahin lebte. Angelita sagte, Honza hat immer gedacht, dass man ihm wenigstens seine Träume nicht nehmen kann. Das war ein Irrtum. Ob sie eigene Träume habe, fragte Karl. Es bringt nichts, sich etwas zu wünschen, antwortete sie. Und Geronimo sagte, ich wollte immer einmal über Nacht wegbleiben und dann im Freien schlafen, Feuer machen, selber kochen. Das tun wir jetzt alles, das habe ich mir gewünscht. Wenn Geronimo auf eine Sternschnuppe aufmerksam machte, die zwischen den Speichen des Himmelsrats hervorgeschleudert wurde, wandte Angelita schnell den Kopf weg. Sie sagte, je mehr Wünsche der Mensch hat, desto weniger Freiheit besitzt er. Später stellte Karl fest, dass das Mädchen vom Feuer weggegangen war, ohne dass er es gemerkt hatte. Weder sah noch hörte er sie. Aber die bei einem gedrungenen Granatapfelbaum stehenden Tiere kugelten ihre glänzenden Augen gegen einen durchs Dunkel wankenden Schatten. Karl fühlte sich freier und hatte weniger Schmerzen. Es erstaunte ihn selbst, aber sein Körper hatte an Bedeutung verloren. Die am ehesten überzeugende Erklärung war, dass er hier aus freien Stücken ritt. Er würde es selbst kaum geglaubt haben, aber er hätte noch lange so weiterreiten können. Die Landschaft bevölkerte sich. Ein Wanderer, der ketzerische Flugblätter verteilte, ließ Karl gleichgültig. Ein Maultiertreiber, der ihnen begegnete, sagte, »Seit mehreren Tagen scheine erstmals wieder die Sonne. Dort ein Gefangener mit zwei Geleitsoldaten. Dort eine Schar deutscher Pilger, die das Jakobslied sangen. Wer das Elend bauen will.« Für eine Weile lief ein Hund neben ihnen her. Er hatte ein schönes gelbes Fell. Er sah aus, als habe er ein Zuhause. Erst nach etwa 2 Stunden blieb der Hund in einer Senke zurück. Schlangen huschten auf Bäume. Eidechsen glitten über die Wege und verschwanden zwischen Steinen. Einmal scheuten die Zugtiere. Mitten auf dem Weg glotzte ihnen eine Perleidechse entgegen. Sie war beinahe 1 Meter lang. Angelita musste sie mit Stockhieben vertreiben, weil es nicht möglich war, sie zu umfahren. Das Tier verzog sich nur äußerst widerwillig. Im Übrigen konnte man feststellen, dass die Wagenräder viel weniger quietschten als zu Beginn der Reise. Auch in solchen Kleinigkeiten meinte man Honsas Gegenwart zu spüren. Umso schwerer fiel es, seinen Tod als etwas Unabänderliches zur Kenntnis zu nehmen. Manchmal, wenn die Straße schlecht war, runzelte Angelita die Stirn und äußerte Bedenken, bei diesen Verhältnissen durchs Land schinden zu müssen. Gefragt, ob es ein Ding der Unmöglichkeit sei, sagte sie, natürlich nicht. Sie sagte es in einem Tonfall, dass man meinte, ihren Bruder zu hören. Und die Sonne rollte weiter, der Tag rollte weiter. Der Wagen knirschte, knackte, knautschte auch manchmal, machte aber wenig Anstalten, quietschen zu wollen. Dort vorne, wo die Störche aufflogen, schillerte ein Fluss, ehe er bei einer Biegung in der schwarzen Masse eines Waldes verschwand. Wenn stimmte, was der Frauenburger Kanonikus sagte, ging am Abend die Sonne nicht unter, sondern es drehte die Erde sich mit dem Flecken, auf dem Karl und seine Gefährten sich befanden, von der Sonne weg, und ein anderer Teil der Erde gelangte langsam ins Licht. Immer drehte sich die Erde teilweise der Sonne zu und teilweise von der Sonne ab. Und gerade in diesem Moment vollzog sich an dem Ort, an dem Karl das Feuer bewachte, eine allmähliche Minderung des Lichts. Sie hatten sich bei einem kleinen Fluss niedergelassen. Die Tiere standen bis zu den Knien im kaum sichtbar fließenden Wasser. Angelita hängte Wäsche über ein zwischen Bäumen gespanntes Seil, grüne Hemden und rote Tücher. Sie hatte die furchtbaren Ereignisse der Vortage noch in den Gliedern. Man merkte es daran, dass sie zwischendurch sekundenlang in ihren Bewegungen erstarrte. Anschließend schien sie froh, dass sie die Wäschestücke ausschütteln durfte. Sie tat es ausgiebiger als nötig, sie schüttelte sich selbst. Während des Essens sagte sie: »Als wir im Frühjahr von zu Hause aufgebrochen sind, bin ich mir so klein vorgekommen, ich war noch so ein Kindskopf. Jetzt merke ich Fortschritte. Ich habe viel dazugelernt, Erfahrungen gemacht. Honsa hat mir dabei geholfen, sehr sogar. Wenn ich mein Leben überdenke, möchte ich die vergangenen Monate nicht missen, trotz der vielen Schwierigkeiten. Nur Honsa sollte noch bei uns sein.« Sie hielt inne, in den Regungen ihres Gesichts war zu erkennen, dass sie noch etwas hinzufügen wollte, doch sie schwieg. »Du wolltest noch etwas sagen«, sagte Karl. Sie verneinte. »Mein Verstand ist einfach stehen geblieben.« »Kannst du ihn wieder in Gang setzen?«, fragte Geronimo. »Das wird wohl heute nicht mehr möglich sein.« »Schade, ich rede gern mit dir«, sagte der Junge unbefangen. Sie lächelte schwach, saß dann da mit plattgedrücktem Hintern, die Knie unterm Kinn, Kleid und Arme eng um die Beine geschlungen, die Finger fingerten im Gras. Geronimo stöhnte behaglich. Später holte er einen Lumpen und etwas Wagenschmiere, und solange das Licht ausreichend war, polierte er die Metallteile seiner Armbrust. In der Nacht erklärte ihm Angelita, was die Geisterstunde sei. Und warum die Geister nur eine exakt bemessene Stunde für ihre Aktivitäten benötigten, der Mensch jedoch ein Vielfaches. Warum? Weil die Geister nicht nachdenken. Es folgte eine längere Stille, denn trotz des soeben Gesagten versanken alle in Nachdenken. In der Stille vernahm Karl seine eigenen Atemzüge und das Grasrupfen der Tiere. Etwas später erzählte Angelita eine Geistergeschichte, in der nach Art der Glühwürmer von innen beleuchtete Skelette vorkamen. Geronimo packte das Grauen, mit einem Riemen band er seinen rechten Fuß an ein Wagenrad und bat die anderen, ihn nicht im Stich zu lassen, wenn er um Hilfe schrie. Sie versicherten es ihm und lachten. Er war empört, schlief aber trotzdem bald ein.
Matthias Brandt hat die 13. Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger gelesen. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge gibt's ab sofort für 7 Tage im Netz unter ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Und morgen um 8:30 gibt's dann den nächsten Auszug.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Vom kommenden Jahr an soll länger Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Das Bundeskabinett will die Bezugsdauer von 12 auf 24 Monate verlängern. Aus Berlin Markus Sambale.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat vor allem die Krise beim Volkswagen-Konzern im Blick, die er so etwas entschärfen will. Dem SPD-Minister geht es darum, mit der längeren Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes Brücken zu bauen und Beschäftigung zu sichern, wie er es formuliert. Die Industriegewerkschaft Metall lobt den Plan. Zahlreiche Unternehmen in unterschiedlichen Branchen seien in schwerem Fahrwasser. Die Verlängerung gibt den Beschäftigten aus Sicht der IG Metall etwas Sicherheit und hilft, Fachkräfte zu halten.
In den Tarifverhandlungen bei Volkswagen gibt es noch keinen Durchbruch. Aus Teilnehmerkreisen hieß es heute früh, die Gespräche in Hannover liefen noch. Auch eine nächtliche Sitzung habe keine Einigung gebracht. VW und Gewerkschaft verhandeln in Hannover über